Hallihallo und herzlich willkommen, Freunde, liebe im Kreisfahrende. Hier gibt es heute unsere Fahrernoten zum Grand Prix von Monte Carlo in Monaco. Ja, es war ein langweiliges Rennen. Das habt ihr sicher schon selbst bemerkt. Wenn nicht, habt ihr vielleicht unsere Highlights-Folge schon geguckt. Hoffen wir, wenn nicht, dann guckt ihr auf jeden Fall. Da besprechen wir schon, ja, viele, viele Aspekte, wie wir das Rennen in Monaco vielleicht auch ein bisschen spannender gestalten könnten. Ob es uns denn überhaupt gewurmt hat, dass es nicht so spannend war oder nicht. Schaut auf jeden Fall mal rein, zieht es euch rein. Heute geht es auf jeden Fall ans Eingemachte. Wir bewerten alle Piloten. Ihr kennt das Spiel wie immer. Wir gehen vor von hinten nach vorne, fangen bei der letztplatzierten Mannschaft an. In der Mitte spielen wir auch wie immer eine Runde im Kreis Fragen. Da geben wir es uns gegenseitig ein bisschen dreckig. Fragen Formel 1 Wissen ab. Macht da immer gerne mit. Viele von euch tun das ja schon, wie wir wissen. Das ist super cool. Ja, ich habe richtig Lust, Sebastian. Wie schaut's bei dir aus? Wollen wir loslegen?
Let's go.
Let's go.
Jo, Dave, wir starten mit der letzten Mannschaft in der Konstrukteurswertung, ganz traditionell, wie wir das immer machen. Und das ist weiterhin Sauber. Valtteri Bottas mit Platz 17. Ich will immer Q17 sagen. Also mit Platz 17 in der Quali und Platz 13 im Rennen. Und Guanyu Zhou mit Platz 18 in der Qualifikation, Platz 16 im Rennen. Was gibst du den beiden Sauberfahrern? War das ein sauberes Rennen?
Ja, das war kein sauberes Wochenende. Ich gebe dem lieben Valtteri Bottas tatsächlich diesmal nur 4 Punkte. Zhou Guanyu kriegt es noch schlechter, er kriegt 2 Punkte von mir. Und warum das so ist, erkläre ich euch gerne jetzt. Die beiden haben sich miserabel qualifiziert tatsächlich. Das ist so ein Problem, das zieht sich so, ja, schon seit einigen Rennen ein bisschen durch. Die kriegen die Reifen nicht auf Temperatur und offensichtlich verändern sie an ihrer Strategie aber auch nichts, was das die In-Lap angeht, beziehungsweise die Out-Lap, ja, die Vorbereitungsrunde vor dem, ja, vor der eigentlichen gezeiteten Runde. Das ist natürlich eine Wissenschaft für sich in der Formel 1. Aber ein Mann zum Beispiel wie Bottas mit all seiner Erfahrung müsste eigentlich schon wissen, wie das geht, beziehungsweise müsste er ein paar Ansätze parat haben, ja, dass er dann sagen kann, ah, das funktioniert nicht, lass uns da mal was verändern. Das ist ihm wieder nicht gelungen. Und die beiden sind auch nur so weit vorne in Anführungsstrichen gelandet, weil beide Haas ja disqualifiziert wurden. Davon haben sie jetzt eben auch noch profitiert. Das war kein gutes Wochenende von denen. Auch im Rennen konnten die überhaupt keine Akzente setzen. Wie gesagt, Bottas 4 Punkte. Bei Zhou Guanyu ist es noch ein bisschen schlimmer. Der war nicht nur weit hinten im Qualifying, der war auch richtig weit weg von der Musik. Der hat da wirklich eine halbe Sekunde auf seinen Teamkollegen verloren und das ist in Monaco, das ist ja wirklich eine Fahrerstrecke. Da trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen, da kommt es nicht so sehr aufs Auto an. Und wenn da die Schere zwischen den Teamkollegen so weit aufgeht, dann kann da irgendwas wirklich nicht in Ordnung sein. Nach seinem Heimrennen in China, wo es ja wirklich sehr emotional zuging mit Zhou Guanyu, habe ich das Gefühl, ist er irgendwie ein bisschen eingeknickt von seinem Leistungsvermögen her. Er ist irgendwie abwesend. Ich würde mich nicht wundern, das ist jetzt natürlich hochgradig spekulativ, ich würde mich nicht wundern, wenn er insgeheim schon längst weiß, dass seine Zeit in der Formel 1 abgelaufen ist, ja, dass er im nächsten Jahr definitiv nicht mehr bei Sauber fahren wird und wahrscheinlich auch nirgendwo anders. Vielleicht drückt es ein bisschen auf seine Motivation und ja, dementsprechend ja, ruft er dann nicht mehr das ab, was er eigentlich ja, zu leisten imstande ist. Schade wäre es auf jeden Fall, aber ja, es ist halt wie es ist. Wir können nur bewerten, was wir sehen. Deswegen Zhou Guanyu 2 Punkte, Valtteri Bottas 4 Punkte von mir. Und du siehst es relativ ähnlich, Sebastian.
Tatsächlich, ja. Ich gebe Bottas auch 4 Punkte und Joe aber nur einen. Also das, da war er einfach wahnsinnig weit weg von der Musik und das war irgendwie, ja, alles. Also er ist ja im Grunde letzter geworden, ja. Also hinter ihm in der Qualifikation die zwei disqualifizierten Haas und hinter dem Rennen eigentlich nur die ausgeschieden sind. Das war irgendwie keine Heldentat und ist auch glasklar von seinem Teamkollegen da an die Wand gefahren worden. So ähnlich wie Perez von Magnussen an die Wand gefahren ist, den Muss ich jetzt bringen, ja. Ist ja zum Glück gut ausgegangen.
Schlechter Scherz.
Schlechter Scherz, aber er bringt ihn auch nur, weil es gut ausgegangen ist. Nee, aber ja, viel mehr brauche ich dazu irgendwie nicht zu sagen. Bottas hat es irgendwie noch halbwegs verhindert, ein absolut katastrophales Rennen nach Hause zu fahren. Im Grunde ist die Qualifikation halt schlecht gewesen. Im Rennen hat er ja das noch halbwegs gut rausholen können mit Platz 13. Aber bei Joe, ja, also ich würde einfach sagen, da freut man sich wahrscheinlich auf Kanada bei beiden. Und wir springen zu Alpine. Das sah wesentlich besser aus eigentlich, zumindest bei Pierre Gasly. Der ist nämlich 10. in der Quali geworden. Das heißt also nichts anderes, als mit dem Alpine in Q3 zu kommen. Mhm. Das ist eine echte Meisterleistung, muss ich sagen. Und im Rennen hat es halten können. Was aber nicht verwundert, weil es ja, wie gesagt, ein riesiger Prozessionszug war. Ocon war wie immer eigentlich nicht weiter hinter in der Qualifikation 11. Und im Rennen hat er in Runde 1 ja schon fast sich und seinen Teamkollegen gleichzeitig rausgehebelt. Ist dann aber zum Glück für das Team nur selber ausgeschieden und musste dann die Segel streichen. Also ich glaube fast, dass hier die Gap ziemlich deutlich wird bei den Bewertungen, auch bei dir.
Ja, da tut sich die Schere auf jeden Fall auf. Und wir haben es in unserer Highlights-Folge nicht gemacht, das sollten wir jetzt gleich nachholen. Aber erst verrate ich euch, wie die Punkteverteilung bei mir aussieht. Pierre Gasly bewerte ich sehr hoch. Es war eine Reifeleistung, 9 Punkte von mir dafür. Esteban Ocon kriegt von mir nur 2 Punkte. Und warum, können wir jetzt ja sehr gerne ausführlich diskutieren, lieber Sebastian. Runde 1. Dieser völlig unnötige Unfall. Das Feld ist eng beisammen, alle fahren wie an der Perlenschnur hintereinander her. Pierre Gasly musste sogar noch ein bisschen vom Gas gehen, weil es vor ihm einen Quersteher gab. Und Esteban Ocon dachte sich, wow, cool, meine Gelegenheit, ist dann in die Portierkurve rein. Sauenge Rechtskurve, neben seinen Teamkollegen reingestochen, hat dann ein bisschen Untersteuern gekriegt und ist dann in seinen Teamkollegen reingedriftet sozusagen. Das Auto von Ocon wurde richtig, richtig übel in die Luft gehoben. Er stand dann, das Heck stand ja wirklich ein paar Meter in der Luft gefühlt. Ja, kam dann entsprechend rüde wieder auf den harten Boden der Tatsachen, wurde dabei beschädigt. Pierre Gasly konnte meines Erachtens jedenfalls gar nichts machen. Er hat sich so weit links platziert, wie es nur ging, hat dem Ocon so viel Raum gelassen, wie es ging, aber da konnte man nichts mehr machen. Und ähnlich wie bei der Kollision, die wir in den Highlights sehr wohl besprochen haben, zwischen Magnussen und Perez und dann Hülkenberg, war dieser ganze Mist doch eigentlich total unnötig, oder?
Ja, absolut. Also deswegen sieht es bei mir ganz genauso aus. Ich gebe die gleichen Punkte, 9 für Gasly und 2 für Ocon. Und das kannst du nicht bringen in der ersten Runde in einer Kurve, wo es eh nicht so einfach ist zu überholen. Also generell ist ja Monaco nicht einfach. Aber dann gegen einen Teamkollegen und wo ja beide auf Punktekurs sind, auf Platz 10 und 11. Also da hätte ja vielleicht noch was passieren können, dass beide in die Punkte rutschen. Und das ist für Alpine wahnsinnig wichtig in der Konstrukteursweltmeisterschaft, aber natürlich auch für die beiden. Also da hat sich Gasly zu Recht aufgeregt. Übrigens hat sich auch Ocon aufgeregt. Und es heißt ja, dass der liebe Esteban Ocon gar nicht als so lieb irgendwie wahrgenommen wird in dem Team. Da ist er anscheinend, heißt es, nicht mehr sonderlich beliebt. Also auch für ihn, und ich sehe es ähnlich wie du bei Guan Yu Zhou, dass das seine letzte Saison sein könnte. Auch bei Ocon könnte es jetzt langsam ganz eng werden. Das ist vielleicht auch einer von denen, die vielleicht zufällig auch nur noch in der Hypercar in der Hypercars zu sehen ist in der WEC-Serie. Also schauen wir mal, noch ist da natürlich zu früh zu spekulieren, aber damit hat er sich keinen Gefallen getan. Pierre Gasly wiederum hat super nach Hause gefahren. War natürlich auch ein dankbares Rennen, um es nach Hause zu fahren, weil Überholen natürlich so gut wie möglich ist, aber auch das muss man erstmal schaffen. Und er hat sich die Basis ja in der Quali geschaffen. Also zu Recht 9 Punkte und wir springen zu Williams mit Alex Albon. Und
warte mal ganz kurz. Ich würde ganz kurz noch auf die Aussagen von Bruno Vermeer eingehen zum Thema Ocon. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Der war ja schon während des Rennens nämlich sehr angesäuert und hat aber seine Aussagen auch nicht zurückgenommen, die stehen gelassen. Er hat gemeint, dass dieses Verhalten von Esteban Ocon geht gar nicht. Ja? Das entspricht überhaupt nicht dem Team-Spirit. Und sinngemäß hat er gesagt, das wird harte Konsequenzen haben. Und man spekuliert jetzt natürlich rauf und runter, was das bedeuten könnte. Es könnte ja sein, dass Esteban Ocon tatsächlich zum Beispiel ein Rennen aussetzen muss.
Für 40 Grad schon. Also rein von der Rennleitung hat er eine fürs Nächste hat er eine bekommen. Aber du sagst genau. Jetzt vom Team sozusagen als Sperre.
Ich sage jetzt so eine Art Suspendierung, ja, wie man es im Fußball kennt, so als Denkzettel. Ja. Also es wird darüber spekuliert, ob das sein könnte. Es wurde wohl, und da können wir natürlich dann nochmal die Spekulationstür ein bisschen aufstoßen.
Kommt ja gute alte Mick ins Spiel, ne?
Es könnte Mick Schumacher ins Spiel kommen, aber auch der Alpine-Ersatzpilot Jack Doohan war natürlich, wurde schon gesichtet, dass er mit Bruder Vermeulen gesprochen hat, noch während das Rennen lief. Er war ja vor Ort, er war auch bei den britischen Sky-Kollegen zu Gast und als Co-Moderator tätig. Also es sieht im Moment wirklich ernst aus. Ich weiß nicht, ob die da eine interne Aussprache haben, ob sie eine finden, ob sie da irgendeine Lösung finden vor allem. Und wie du richtig gesagt hast, für Ocon könnte es ganz generell eng werden, denn diese ganzen Kollisionen und Sticheleien mit Teamkollegen, das hat bei ihm ja jetzt mittlerweile doch ein bisschen System. Das hatten wir mit Perez bei Force India, dann mit Fernando Alonso bei, Alpine natürlich. Er ist ein super lieber Kerl eigentlich, wenn man ihn so sieht, und auch wirklich eloquent und ganz nett, aber im Auto ist er komplett gnadenlos und kriegt es irgendwie immer hin, das Team, sein eigenes Team gegen sich aufzubringen. Ich weiß nicht, ob das die beste Strategie ist.
Ja, wahrscheinlich.
Schwierig. Also, damit ihr es mal gehört habt, da könnte was im Raum stehen, da könnte was passieren. Vielleicht sehen wir Mick sogar dieses Jahr noch in der Formel 1. Vielleicht sehen wir ein neues Gesicht mit Jack Doohan. Mal gucken. Esteban Ocon und Pierre Gasly, das wird keine Liebesgeschichte mehr in diesem Leben. Aber lass uns jetzt zu Williams kommen, oder?
Genau, mit Alex Albon, der steht nämlich sowohl in der Qualifikation als auch im Rennen am Ende auf Platz 9. Logan Sargent hat auch sich nicht nach vorne oder nach hinten bewegt, ist dann aber in der Quali und im Rennen auf Platz 15 nach Hause gekommen. Ja, was sagst du da?
Ja, freut mich. Ich kann auch gleich wieder vorweg sagen, wie meine Wertung diesmal aussieht. Alex Albon kriegt von mir 9 Punkte. Das war eine sehr, sehr gute Leistung. Logan Sargeant kriegt 6 Punkte. Das war eine nicht ganz so gute Leistung, aber leicht überdurchschnittlich. Er hat keinen Fehler gemacht. Ja, Logan Sargeant, das muss man ihm natürlich schon mal...
Hat er die Mauer, die Bande geküsst. Geküsst, da war es knapp.
Das haben aber alle. Ja. Jeder hat die Mauer geküsst an diesem Wochenende. Aber er hat keinen, kein Blechschaden verursacht, keinen schlimmen Unfall gehabt. Und er hat sich das ganze Rennen über auch wirklich aus allen Schlamasseln rausgehalten, hat es tapfer durchgebracht und ist nicht Letzter geworden. Wir müssen uns an die kleinen Dinge klammern bei Logan Sargeant. Und aber ganz ehrlich, das war jetzt schon das zweite ordentliche Rennwochenende von ihm in Folge. Und wenn er jetzt noch ein, zwei dranhängt, dann glaube ich, kommt auch sein Selbstbewusstsein wieder. Wir hatten es ja schon mal thematisiert. Ich habe da auf jeden Fall Hoffnung. 6 Punkte für Sargeant und über Alex Albon muss man nicht viel sagen. Er hat das Ding wieder ins Q3 gebracht. Wenn sich eine Möglichkeit auftut, ist er immer zur Stelle. Auch er hat natürlich keine Fehler mehr gemacht. Ich glaube, er hat sich jetzt langsam auch an seinen Dienstwagen gewöhnt. Wir haben bei den letzten Rennen hier und da noch ein paar Schwächen gesehen und seltene Fehler von Alex Albon tatsächlich. In Monaco nicht, er war absolut zur Stelle. Nur in Anführungsstrichen 9 Punkte von mir, weil es halt nichts total Überragendes war. Aber Platz 9 und die ersten Punkte für Williams in dieser Saison sind super wichtig. Und damit liegen sie, wie ihr euch jetzt wahrscheinlich gedacht habt, tatsächlich vor Alpine, weil Alpine durch 2 zehnte Plätze einfach die schlechtere Individualplatzierung hat. Also ein 9. Platz ist mehr wert
als 2 zehnte
Plätze. Ist doch auch mal nett zu wissen. Wie hast du es denn gesehen? Wie hast du die Leistung der beiden bewertet, mein Lieber?
Zu Sargeant gebe ich auch 6 Punkte und habe nichts mehr hinzuzufügen. Da hoffe ich einfach, dass er sich stabilisiert, auch wenn es so oder so wahrscheinlich sein letztes Jahr in der Formel 1 wird, außer wenn er jetzt so richtig das Zaubern anfängt. Und bei Albon, der zaubert tatsächlich und deswegen gebe ich ihm auch 10. Denn was ist denn vor ihm gelandet? Yuki Tsunoda, der das schwere Auto hat und für mich gerade in der Form seines Lebens ist. Und danach kommen wirklich nur noch Red Bull, McLaren, Mercedes und Ferrari und zwar alle miteinander. Und wenn die alle miteinander, alle zusammen ins Ziel kommen, dann ist es eigentlich ziemlich verrückt, dass ein Alex Albon dann im Prinzip mit dem mit langsamsten Auto im Feld wahrscheinlich so weit nach vorne fährt. Mhm. Also ganz große Leistung, belohne ich mit 10 Punkten und wir springen zu Haas und da ist die Leistung, das mit Leistung leider nicht so weit her gewesen. Hülkenberg, muss man jetzt mal unter Vorbehalt sehen. Also wir haben hier Platz 19 und Platz 20 in der Qualifikation für Hülkenberg respektive Magnussen, aber die sind ja auch nach hinten gestuft worden, beziehungsweise disqualifiziert. Und im Rennen sind sie auch direkt dann in Kurve 1 ausgeschieden, weil ja Magnussen sein Harakiri-Manöver, ein weiteres in der Liste seiner vielen Harakiri-Manöver, vom Zaun gebrochen hat und an Sergio Perez vorbeifahren wollte. Und da war nicht so wirklich eine Lücke da. Deswegen sind dann im Endeffekt alle drei, also Hülkenberg, Perez und Magnussen, ausgeschieden. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie du das Ganze bewertest, weil der Hulk ist ja nicht weit gekommen im Rennen und Magnussen auch nicht, aber der war der Übeltäter sozusagen. Also jetzt sag an.
Ja, es ist schwierig zu bewerten, aber ich bewerte es folgendermaßen. Nico Hülkenberg kriegt von mir mit Verlaub tatsächlich ein bisschen wohlwollende 7 Punkte. Kevin Magnussen kriegt 3 Punkte. Warum ist das so? Ja, der Hulk holt sich seine Punkte, die ich ihm gebe, vor allem wieder in der Qualifikation. Und du hast ja schon gesagt, die offiziellen Platzierungen der beiden Haas-Piloten waren Platz 19 und 20. Tatsächlich haben sie sich aber auf Platz 12 qualifiziert, also Nico Hülkenberg P12 und Kevin Magnussen auf Platz 15. Also eigentlich ganz okay, ja, ganz ordentlich. Und ja, daher rührt auch auf jeden Fall meine Bewertung für Nico Hülkenberg. Er hat eine gute Quali gezeigt und die Quali ist ja in Monaco, wie wir alle wissen, so nicht nur die halbe Miete, sondern eher schon drei Viertel. Da hat er sich 8 aus der Affäre geschlagen. Er war in einer guten Position, um bei einem etwaigen Chaosrennen vielleicht was zu holen. Falls ihr euch daran erinnert, ich hatte ja prophezeit, dass der Nico Hülkenberg auf dem Podest landet in Monaco, aber in meiner Gleichung waren da weder eine Disqualifikation noch irgendwie ein Startunfall drin und dafür so Sachen wie Safety Cars und Regen. War sehr optimistisch von mir, hat nicht ganz hingehauen.
Schade.
War aber eigentlich nach dem Quali schon klar, dass es sehr schwer werden würde. Schade. Trotzdem, wie gesagt, die 7 Punkte hat er sich verdient, meines Erachtens. Kevin Magnussen hingegen, der hat 3 Punkte bekommen, auch nur wegen der Qualifikation, weil Platz 15 in dem Haas in Monaco auch ordentlich ist. Er hat da auch ganz gute Arbeit geleistet. Aber, dieser Startunfall oder kurz nach dem Startunfall, den sehe ich schon zu einem größeren Teil bei ihm. Es war zwar offiziell ein Rennunfall, wurde auch so gewertet, gehe ich grundsätzlich auch mit, aber ich sehe trotzdem eine größere Schuld bei Kevin Magnussen, der sich da wieder irgendwo versucht hat reinzuquetschen, als bei Sergio Perez, der tatsächlich sich auch nicht von seiner besten Seite präsentiert hat bei dem Vorfall, sagen wir es mal so. Es war unnötig, es ist saudumm gelaufen und ja, deswegen 3 Punkte von mir für Kevin Magnussen.
Und du? Ich gebe Magnussen einen Punkt weniger, also 2 und Hülkenberg 5. Okay. Hülkenberg, weil ich packe meine klassische 5 aus, weil er im Rennen nicht weit gekommen ist. die Qualizeit war sehr gut, muss ich sagen. Insgesamt Platz bei mir aber trotzdem bei den 5 schwierig zu bewerten. Und Magnussen, habe ich eigentlich auch in der letzten Folge schon meine Meinung gesagt. Für mich geht es zu 80-90% auf seine Kappe. Du kannst nicht nach der ersten Kurve gerade in Monaco irgendwie so ein verrücktes Manöver irgendwie starten. Vor allem, wenn der Teamkollege in der Nähe ist, hat schon fast die Qualität von Ocon gegen Gasly, wird aber einen wesentlich spektakulären Abgang, der dann Perez natürlich dann auch noch ins Verderben gestürzt hat. Also, deswegen 5 für Hülkenberg, 2 für Magnussen und wir sind bei den Racing Bulls angekommen. Daniel Ricciardo, sowohl in der Quali als auch im Rennen 12. Und Yuki Tsunoda, sowohl in der Quali als auch im Rennen 8. Und auch da wieder setzt sich das fort, was wir schon die ganze Saison sehen. Daniel Ric eigentlich nicht wirklich mit einer schlechten Leistung, aber halt auch deutlich hinter Yuki Tsunoda.
Ja, absolut. Yuki Tsunoda kriegt von mir für diese Leistung in Monaco 9 Punkte dieses Mal. Danny Rick kriegt 7 Punkte. Ist eigentlich relativ selbsterklärend. Die Schere kommt natürlich daher, dass der Yuki Tsunoda es wieder ins Q3 geschafft hat. Er hat wieder Punkte geholt. Das wird langsam wirklich so ein Dauerthema bei ihm. Er macht auch keine Fehler mehr. Er ist immer zur Stelle, wenn es irgendwas zu holen gibt, wenn die großen Teams da vorne mal patzen und irgendwie einen Fehler drin haben, ist er halt da und räumt ab. Er ist irgendwie gefühlt immer best of the rest. Er ist immer zur Stelle. Super. Also wenn sich das so weiter fortsetzt, es wird schwierig. Es wird echt schwierig mit ihm, weil ich glaube nicht, dass er zu Red Bull aufsteigen wird. Beste Option für ihn ist wahrscheinlich ein Verbleib bei den Racing Bulls, weil woanders tun sie auch nicht großartig Türen auf. Aber das ist ein anderer Podcast, das zu besprechen. Auf jeden Fall macht er weiterhin sehr, sehr gute Werbung für sich. Und ja, 9 Punkte hat er sich auf jeden Fall verdient. Bei Danny Rick ist es so, er liefert ordentliche Leistung ab. Und wenn er keinen Yuki Tsunoda als Teamkollegen hätte, würde man ihn wahrscheinlich als ja sehr, sehr gut bewerten und ansehen. Aber man sieht, im gleichen Auto kann der Yuki Tsunoda halt doch 2-3 Zehntel irgendwie ausholen in dem Qualifying. Und ja, übers Rennen gesehen hat er dann auch einen besseren Job gemacht. Wobei, Ricciardo konnte da nichts dafür. Er hing da hinter diesem Alonso-Zug fest und kam da natürlich nicht raus. Alonso hatte extra gebummelt und langsam gemacht, damit eben ja Lance Stroll dann einen extra Boxenstopp einlegen kann. Aber gut, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich, denn Aston Martin ist das nächste Team. Aber davor darfst du uns natürlich noch verraten, wie du die Racing Bulls bewertest.
Ja, Danny Rick kriegt von mir auch 7, aber Yuki Tsunoda die vollen 10. Und zwar auch wieder mit ähnlich der Begründung, die ich vorhin bei Albon auch schon rausgepackt habe. Er holt das Maximum raus, mehr geht nicht. Ist super konstant, nicht nur jetzt von Quali im Rennen. Gut, war glaube ich nie leichter konstant zu sein als in dem Rennen in Monaco jetzt dieses Jahr. Aber er ruft diese Leistung jetzt dauerhaft ab. Und wenn er das über die komplette Saison halten kann, dann würde ich ihn, wenn ich bei Red Bull was zu sagen hätte, als Paris-Ersatz dann installieren ab 2025. Es spricht nicht unbedingt alles dafür, weil Paris anscheinend meiner Meinung nach auf sehr unverständlicher Weise noch felsenfest im Sattel zu sitzen scheint. Aber man weiß ja nie, manchmal geht es bei dem Red Bull-Konzern ganz, ganz schnell. Und ganz, ganz schnell würde ich sagen, springen wir auch zu einem Kreisfragen und zu einem Quiz. Denn da steht es 5-3 noch für mich. Da bin ich weiterhin der Yuki Tsunoda von uns beiden. Aber das könnte sich schnell ändern, denn wir raten wieder und stellen uns Wissensfragen zur Formel 1 in einer neuen Runde. So, Dave. 5 Punkte ich, 3 Punkte du. Und es geht in eine neue Runde. Jeder von uns kann einen Punkt holen. Ich könnte meinen Vorsprung ausbauen, es bleibt gleich, oder du kommst dran. Ich bin gespannt. Willst du mir die erste Frage stellen oder soll ich dir?
Ja, ich weiß gar nicht, was in Anbetracht der Spannung besser ist. Ich glaube, es wäre schlauer, wenn du mir die erste Frage stellst. Dann hole ich auf. Ich sag's vorneweg, meine Frage diesmal ist nicht so wahnsinnig schwer. Ich glaube, die kannst du relativ easy beantworten. Wenn du jetzt wegziehst und ich dann versage, dann ist die Spannung langsam ganz raus. Deswegen... Sag doch du mal an, stell du mir eine Frage in der Hoffnung, dass ich da ein bisschen aufhole, zumindest temporär.
Ja, dann hoffe ich, dass du jetzt nicht blöffst, mein Lieber. Denn,
nee, mach ich nicht.
Ja, dann werde ich dir nämlich jetzt eine relativ einfache Frage stellen. Die Frage an sich ist, glaube ich, wenn ich sie anders stellen würde, ziemlich schwierig. Aber ich stelle sie jetzt und es wird eine Ja- oder Nein-Frage werden.
Oh.
Also, Charles Leclerc ist der erste Monegasse, der es geschafft hat, den Grand Prix von Monte Carlo, den Monaco GP, zu gewinnen. Es gab aber natürlich noch ein paar andere monegassische Fahrer in der Geschichte der Formel 1. Gab es außer Charles Leclerc bereits einmal einen Monegassen, der es in Monaco aufs Treppchen geschafft hat oder nicht?
Also grundsätzlich ja. Jetzt ist halt nur die Frage, ob du im Rahmen der Formel 1 Weltmeisterschaft meinst.
Also oder ja, natürlich. Also klar, davon. Natürlich in der Formel 1 Weltmeisterschaft.
Okay. Ja. Weil es gab mit Louis Chiron einen, der hat auch gewonnen, aber das war 1931. Und da gab es noch keine Formel 1 Weltmeisterschaft. Aber seit 1950 monegassische Piloten auf dem Treppchen in Monaco? Ich glaube nein. Aber ich weiß es nicht. Jetzt ist halt die Frage.
Also meines Wissens ist der Grand Prix 1950 zählt noch rein.
Okay, ja, der zählt rein.
Der zählt rein.
Und da gab es einen.
Und da gab es einen Monegassen, der hat 4 Punkte geholt, was damals gleichbedeutend mit Platz 3 war. Gewonnen hat kein geringer als, also sagen wir mal so, Es waren die zwei Legenden auf Platz 1 und 2. Juan Manuel Fangio und Alberto Ascari dahinter. Und dahinter im Maserati, also es war dann drei italienische Autos. Alfa Romeo, Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari im Ferrari. Und dahinter im Maserati, Louis Chiron. Der hat es tatsächlich...
Ehrlich?
Aber mit ach, zwei Runden Rückstand, muss man sagen. 100 Runden ging es damals tatsächlich.
100 ja, Runden. Ja, verrückt.
Also, das...
ja, Mist.
Das ist spannend, ja. Ist schon sehr lange her, war auch der einzige tatsächlich außer Charles Leclerc von den insgesamt, also mit Charles Leclerc waren es fünf monegassische Fahrer. Der letzte vor Charles Leclerc war Robert Dornbos. Der hat die monegassische und die niederländische Staatsbürgerschaft 2005 bis 2006. Dann gab es André...
Aber der ist als Niederländer gestartet,
ist
oder?
Ist als Niederländer gestartet, ist aber eben ja. auch, hat eben die ja. Staatsbürgerschaft. Also, aber es hat bis auf Chiron und auf Leclerc nie in Monegasse überhaupt in die Punkte geschafft. Also, das so viel dazu.
Mal schauen.
So. Das heißt, so. Du hast... fast deinen Punkt gekriegt, aber du hast ihn leider nicht und du hast gesagt nein, ne?
Ja, ja ich hab ihn gehabt,
du warst
dann ich
so
ihn
nah dran und ich hätte nicht gedacht, dass dir Louis Chiron ein Begriff ist, also dein Formel-1-Wissen ist wirklich extensiv, aber hat dir leider nichts genutzt. Schade, schade.
Das leitet mich auch manchmal in die Irre. Verflucht. Ja gut, kein Punkt für mich, mal schauen, ob du es besser machst, ich glaube ja. Meine Frage lautet, pass auf, meine Frage hat gar nichts mit Monaco per se zu tun wieder. Ich bin ein bisschen auf einer anderen Fährte. Es sieht so aus, wir haben ja in den Highlights schon, in unserer Highlights-Episode, wenn ihr die nicht geguckt habt, sofort gucken, ein bisschen thematisiert, dass Red Bull ja jetzt doch ein bisschen in Schwierigkeiten geraten könnte. Was, und da spekuliere ich jetzt natürlich drauf, was einen schönen Dreikampf um den WM-Titel eröffnen würde. Da freuen wir uns alle drauf. Du hast es ja prophezeit. 2024 wird die geilste Saison seit langer Zeit und es geht in eine gute Richtung. So, und mit Ferrari und McLaren tun sich jetzt zwei Herausforderer auf. Ich würde sagen, die sind neben Red Bull schon mit in der Favoritenrolle, da einen Weltmeister stellen zu können, wenn es denn auf einen Dreikampf hinaus liefe. Wir hoffen. Jetzt wüsste ich aber von dir, lieber Sebastian, wer hat denn zuletzt einen Weltmeistertitel holen können für Ferrari und für McLaren? Also, die Fahrer brauche ich und das Jahr wüsste ich auch gerne. Wann war denn das?
Oh, das ist... Oh. Das ist Weltmeistertitel für das Ferrari, also Fahrer und das Jahr, also von den beiden Weltmeistertiteln.
Genau. Wow. Der letzte, also die letzten halt, ne? Ja. Wer wurde zuletzt mit Sarah einem McLaren und einem Weltmeister und wann und mit Ferrari und wann genauso? Das weißt du.
Ja.
Und geh doch mal einfach die letzten Jahre
durch. Ja, Ich denke jetzt mal laut, weil also es ist, also Hamilton ist schon mal nicht, Rosberg ist schon mal nicht, hier Verstappen kann es natürlich auch nicht sein, Alonso kann es nicht sein, der ist ja in der Benetton-Weltmeister geworden, Michael Schumacher kann es auch nicht sein, Häkkinen kann es nicht sein. Also eigentlich bin ich...
Ich glaube, du denkst zu kompliziert.
Denk zu kompliziert, also ich versuche gerade nur, dass ich nichts überspringe, weil ich würde jetzt eigentlich sagen... Alain Prost.
Geh einfach mal die letzten Weltmeister durch, der letzten 10, 15, 20 Jahre, dann kommst du automatisch drauf.
In dem McLaren und im Ferrari Weltmeister geworden.
Nein.
Na, überleg mal. Die letzten zwei Jahre hatten wir einen Verstappen mit Red Bull. Davor hatten wir ein paar Jahre Hamilton, ein bisschen Rosberg dazwischen.
Ja.
Aber das war alles nichts. Und wenn du weiter zurückgehst.
Ja, Raikkonen, aber der ist ja nur im Ferrari-Weltmeister geworden einmal.
Ja, und genau das will ich doch wissen.
Im McLaren und im Ferrari-Weltmeister geworden?
Nein, nicht beides.
Ach so.
Ah, Frage dumm gestellt.
Ah, okay, sorry. Okay.
Ich brauche einfach nur den letzten... Weltmeister in einem Ferrari und den letzten
so,
Weltmeister
ja, okay,
in einem
dann, okay, okay. So. Also der letzte Weltmeister in Ferrari ist natürlich Kimi Räikkönen. Okay, ja, ich dachte, ja, okay.
So, aber wann? Das brauche ich auch noch. Sonst wäre es zu weit.
Ja. Jetzt muss ich auch mal, ich glaube, das war, es war, glaube ich, 2007. Und
das war 2007.
Und der letzte Weltmeister in der McLaren müsste ja eigentlich Lewis Hamilton gewesen sein. Ja, 2008, ne?
Ja, ne? Ja, hast du einen Punkt, ne?
Boah, zum Glück hast,
sehr gut.
Zum Glück haben wir noch gemerkt, dass ich die Frage falsch verstanden habe.
Ja, sehr gut. Na, ich habe sie vielleicht zu kompliziert gestellt. Ja. Aber ganz genau, Ferrari, der letzte Weltmeister, Kimi Räikkönen 2007.
Aber jetzt muss ich mal nachschauen.
Und der letzte McLaren-Weltmeister, Lewis Hamilton 2008.
Hätte ich denn das überhaupt richtig gesagt? Das ist Prost, nee, Prost ist...
Nee, Prost ist auf Ferrari.
Ferrari ist Weltmeister geworden, ne? Gab es denn überhaupt jemanden, der mit Ferrari und mit McLaren Weltmeister geworden ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Müsste ich jetzt selber
gerne. Kann man anders vielleicht stellen, ja.
Naja, da müsste man aber sehr weit zurückgehen, weil irgendwie, nee. Naja, doch, natürlich. Niki Lauda.
Niki Lauda,
stimmt. Ferrari-Weltmeister in den 70ern zweimal und 84 mit McLaren.
Tatsächlich, ja.
Tada!
Tatsächlich, ja.
So, jetzt haben wir aber alle was gelernt.
Und ich glaube, das war auch der letzte, wenn ich hier mal so kurz überfliege.
Ja, der letzte mit Sicherheit und wahrscheinlich auch der einzige.
Das kann gut sein, ja. Also, ich hier mal drüber hau, ja, das sieht sogar sehr danach aus, ja. Wahnsinn, okay, das hätte ich dann nicht geschafft, wenn das die Frage gewesen wäre.
Na, siehst du.
Aber das war es ja nicht, von daher 6-3 jetzt.
Na toll.
Beim nächsten Mal stelle ich dir eine leichtere Frage. Dann,
ja, ich muss mal schauen, dass ich nicht den Perez hier mache und den Anschluss verliere.
Gut. Dann.
Alles klar, super.
Passt es wieder mit einer Folge. Und wir machen weiter mit Aston Martin. Und zwar haben wir da den, ja, gerade schon am Rande erwähnten Fernando Alonso, der natürlich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr Weltmeister geworden ist. Und aktuell sieht es auch nicht danach aus, als ob er das so schnell wieder wird. Qualifikation Platz 14, Rennen Platz 11 und Lance Stroll. Qualifikation Platz 13, Rennen Platz 14. Und da gebe ich tatsächlich auch Stroll wieder, also zum zweiten Mal in Folge, mehr Punkte als Alonso. Und zwar 7 für Stroll, 4 für Alonso. Und das begründe ich folgendermaßen. Alonso hat in der Qualifikation den Kürzeren gezogen, ist dann für Lance Stroll gefahren, muss man eben auch anrechnen. Ist da auch der totale Teamplayer, keine Mätzchen, hat ein riesen Boxenstoppfenster aufgerissen und dann hat Stroll das Pech gehabt, dass er einen Reifenschaden hatte und dann dementsprechend auch hinter Alonso dann ins Ziel gekommen ist, sonst wäre er nämlich vor ihm geblieben. So. Und was ich ihm anrechne, ist, dass er, da kannst du mich korrigieren, wenn es falsch ist, auch das erste Überholmanöver des Rennens durchgeführt hat gegen Leute natürlich, die dann auf katastrophalen Reifen unterwegs waren im Vergleich zu ihm. Da hat er natürlich einen Vorteil gehabt, aber er hat es anders als Magnussen auch schlauer gemacht und hat für ein bisschen Action gesorgt. Das muss ich ihm tatsächlich anrechnen. Das hat Spaß gemacht, ihm dazuzuschauen. Und er hat, wie gesagt, in der Qualifikation seinen Teamkollegen knapp, aber dann doch geschlagen. Und deswegen gebe ich ihm tatsächlich 7 Punkte, auch wenn er vorvorletzter geworden ist in der Konstellation, weil es sind ja dann noch 4 Leute ausgeschieden. Das heißt, Position 14, das sind nur noch 2 hinter ihm ins Ziel gekommen, namentlich Logan Sargeant und Guan Yu Zhou. Jetzt sag du, wie du das fandest.
Ja, cool. Ähnlich, aber anders. Ich gebe dem Alonso einen Punkt mehr als du, nämlich 5. Und Lance Stroll gebe ich einen Punkt weniger als du, nämlich 6. Aber im Kern bleibt natürlich das Thema erhalten. Ja, Lance Stroll hat besser performt dieses Wochenende als Fernando Alonso schon wieder. Cool für ihn, ja, sehr gut. Tatsächlich gebe ich ihm aber einen Punkt weniger als du, weil der Reifenschaden durchaus auf seine Kosten ging. Er hat nämlich in der Hafenschikane die Mauer touchiert, ganz leicht, und sich den Reifenschaden dadurch selbst geholt. Da wollte er wahrscheinlich wieder ein bisschen zu viel oder war halt, mit den neuen Reifen hat er sich da ein bisschen vertan, weil das Auto natürlich anders reagiert. Winziger Fehler, aber der wird in Monaco halt direkt bestraft. Was tatsächlich, wie ich es auch schon mal gesagt habe, die Leistung der anderen Piloten natürlich umso beeindruckender macht, weil die einfach alle keine Fehler gemacht haben die ganze Zeit. Und dem Alonso rechne ich auf jeden Fall hoch an, dass er da wirklich komplett ohne Star-Allüren den Teamplayer mimt und ja, einfach für das Team und für seinen Teamkollegen fährt und dem da ermöglicht, irgendwie nach vorne zu kommen. Ne? Seine Leistung im Qualifying war nicht berauschend, aber ja, ging am Ende irgendwie halt schon in Ordnung. Ne? in Q1 ausscheiden, ist nicht geil in dem Aston Martin, aber wir haben es ja auch schon thematisiert. Er hat Probleme mit dem Auto zurechtzukommen. Das ist noch keine Einheit, dieser Alonso und der Aston Martin mit den neuen Upgrades. Da wird es noch ein bisschen dauern. Ja, aber bis dahin fand ich es ganz durchschnittlich. 5 Punkte für Alonso, 6 Punkte für Lance Stroll und wir kommen zu Mercedes.
Ja, bei Mercedes scheint es inzwischen schon Tradition zu sein, dass man da, naja, sehr eng beieinander ist. Die beiden Kameraden Lewis Hamilton und George Russell, Hamilton in der Quali 7. und im Rennen 7., Russell in der Quali 5. und im Rennen 5. Und da war es wie jetzt ab und zu schon mal, dass Lewis Hamilton tatsächlich in den Trainings sehr gut aussah, teilweise auch vor Russell war, dieses Mal tatsächlich eigentlich komplett vor Russell war. Und dann pünktlich zur Qualifikation zauberte Russell was aus dem Hut und stellt das Auto in 2 Plätze vor Lewis Hamilton dann auf die Start-Ziellinie dann fürs Rennen. Man muss sagen, der Unterschied war weniger als 1/10. Das war ganz wenig, aber er war eben da und er war eben zum wiederholten Mal da und Lewis Hamilton hat tatsächlich in einem der vielen Post-Race-Interviews, die er natürlich zu geben hat, auch gesagt, ein bisschen vielsagend. Er hat sich da auch nicht in die Karten blicken lassen, wie er das gemeint hat. Aber er hat gemeint, er sieht es dieses Jahr nicht mehr kommen, dass er in der Qualifikation vor George Russell ist. Also hat dann so Andeutungen gemacht, die man jetzt natürlich interpretieren kann, wie man will. Ja? Also es war ja auch schon mal der Fall, dass Nico Rosberg sowas gesagt hat, als er die Fehde mit Lewis Hamilton hatte und dann natürlich darauf anspielen wollte, dass das Team ihn dann benachteiligt. Lewis Hamilton hat es jetzt nicht irgendwie verbittert gesagt, sondern mit so einem kleinen Grinsen, aber er hat es gesagt. Also ob das jetzt bei ihm sozusagen die Verbittertheit ist, dass ein George Russell ihn jetzt einen ums andere Mal schlägt oder vielleicht ist da wirklich was dran, vielleicht hat er es auch gar nicht so gemeint, vielleicht holt er sich gerade da seinen Spaß her und seine Motivation, ich weiß es nicht. Aber wenn wir auf den Boden der Tatsachen bleiben und das, was wir bewerten können, dann sehe ich die beiden sehr nah beieinander. Er hat sich ja dann zumindest mal die schnellste Runde und ich glaube auch den Rundenrekord geholt, der im Rennen gefahren wurde bis heute. War es also schon eine gute Leistung, aber er war ja dann auch, unterwegs, wie soll ich sagen, mit einem frischen Reifen und hat dann natürlich leichtes Spiel gehabt im Vergleich zu anderen, sonst wäre er wahrscheinlich nicht derjenige gewesen, der die schnellste Rennrunde gefahren hätte. Aber es heißt, wie es sei, so ist es und ich sehe Russell minimal weiter vorne, also so wie er auch ins Ziel gekommen ist, aber von der Leistung her würde ich beide gleich bewerten. Siehst du, glaube ich, so ähnlich.
Ich sehe es genauso, ja. Auch von mir kriegen beide Piloten 8 Punkte. Und ich glaube, auch im letzten Rennen haben beide Mercedes-Piloten von uns beiden auch 8 Punkte bekommen. Also ist auch ein nettes Zahlenspielchen hier. Ja. Ein weiteres nettes Zahlenspielchen, das wäre auch eine gute im Kreisfragen-Frage gewesen tatsächlich. Lewis Hamilton hat sich mit der schnellsten Runde jetzt in Monaco tatsächlich auch einen neuen Rekord geholt, beziehungsweise teilt sich den Rekord mit Michael Schumacher. Und zwar hat er jetzt in 15 aufeinanderfolgenden Jahren mindestens eine schnellste Runde holen können. Also ist auch nicht schlecht, ja. Schumi hat es geschafft, Hamilton jetzt auch. Nette Sache. Ansonsten kann ich da gar nicht viel zu sagen. Ja, du hast jetzt schon alles gesagt, was es zu sagen gab. Beide sind einfach, ja, unfassbar gleich auf, was die Leistungsfähigkeit angeht. Mal ist der ein bisschen schneller, mal der. Die nehmen sich alle nicht viel. Und ja, mit jedem kleinen Schritt, den das Auto jetzt besser wird und die bringen da jetzt zu jedem Rennen neue Teile, geht's für die auch ein bisschen voran. Ich bin gespannt, ob auch Mercedes vielleicht sogar noch auf der einen oder anderen Strecke Red Bull gefährlich werden kann. Könnte ich mir schon vorstellen. Zum Beispiel Montreal, das nächste Rennen, viele Bodenwellen. Oder irgendwas, wo man über Curbs fahren muss, kommt das sicher auch noch. Singapur wieder. Mal schauen. Bin gespannt. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Leistung von Lewis Hamilton, von George Russell, von mir und von dir. 8 Punkte dafür. Und wir kommen zu McLaren.
Da heißt die Fahrerpaarung Lando Norris und Oscar Piastri. Lando Norris Qualifikation 4, Rennen 4. Piastri Qualifikation Rennen 2. Entschuldigung, Qualifikation 2, Rennen 2. Ja, ich gebe Lando Norris 8 und Oscar Piastri 9 und begründet das weitgehend natürlich mit der besseren Platzierung, die Oscar Piastri sowohl in der Quali als auch im Rennen erreicht hat. Und im Rennen ging natürlich wenig nach vorne und nach hinten. Das heißt, also jemand, der vielleicht hätte aufholen können, das hätte ich Lando Norris auch zugetraut, in einem Rennen, das nicht Monaco heißt, da noch vorbeizuziehen, denn auch ein Oscar Piastri hat nach wie vor noch Defizite im Vergleich zu Lando Norris, was das Reifenmanagement angeht. Das ist eine der Stärken von Lando Norris und das ist auch eine der Schwächen weiterhin von Oscar Piastri, wobei wir da natürlich auf sehr hohem Niveau sind. Das sind beides keine Amateure, aber auf dem hohen Niveau sind die Unterschiede natürlich sichtbar. Auf einem anderen Rennen, wie gesagt, hätte Piastri wahrscheinlich abstürzen können noch. Hier hat er es natürlich gut nach Hause fahren können und hat durch die Super-Quali sich da eine Spitzenausgangsposition verschafft. Wie siehst du es?
Ich sehe es halt genauso. Oscar Piastri kriegt von mir auch 9 Punkte, Lando Norris kriegt 8 Punkte. Ich fand es bemerkenswert, bitte?
Sind wir uns einig, Peter?
Da sind wir uns total einig, genau. Ich fand es sehr beeindruckend, wie Piastri da aufgetreten ist im Qualifying. Er war ja wirklich nur einen Hauch vor dem Teamkollegen, waren quasi gleich auf, aber dass er da wirklich die Nerven behält und ganz cool. Er ist jetzt noch nicht so aus Formel 1 in Monaco gefahren und letztes Jahr war der McLaren ja noch eine richtige Gurke, da sind die, glaube ich, beide in Q1 ausgeschieden, also generell krasse Entwicklung bei McLaren auf jeden Fall, was sich da so getan hat. Und der Oscar Piastri nimmt es aber auch komplett mit. Ja, also er ist da sehr unbekümmert, sehr furchtlos und ja, fährt sich da immer mal die Seele aus dem Leib. Wie du gesagt hast, Reifenmanagement ist in Monaco generell kein Problem und explizit in diesem Rennen war es überhaupt kein Problem, weil alle so langsam gefahren sind. Wer übrigens den Track Guide von uns sehr aufmerksam beobachtet, den wir am Donnerstag vor jedem Rennwochenende auf Instagram veröffentlichen, der hätte davor schon wissen können, dass der Reifenverschleiß in Monaco minimal ist, ja? Also sehr, sehr gering. Glaube ich, der geringste im ganzen Rennkalender. Das ist natürlich durch die Geschwindigkeit bedingt, durch den Asphalt. Also wer auch immer da Probleme mit Reifenmanagement hat, ich glaube, in Monaco braucht es da sehr viel.
Ja.
Das ist kein Faktor. Deswegen, unter anderem deswegen, konnte Oscar Piastri auch sehr gut mithalten. Allerdings, das muss man sagen, gegen Ende, als Charles Leclerc dann doch ein bisschen aufgedreht hat und Tempo gemacht hat, konnte Oscar Piastri nicht mehr mithalten.
Ja.
Lag aber nicht am Reifenmanagement. Das lag daran, dass er von seiner kleinen Berührung mit Carlos Sainz beim ersten Start einen leichten Schaden am Auto hatte. Der war die ganzen Runden kein Problem, als es langsam zur Sache ging. Als der Charles Leclerc dann vorne weggefahren ist, hat man gemerkt, oh, kann er dann doch nicht mehr ganz mithalten, der Piastri. Aber trotzdem, super Leistung, 9 Punkte. Und ja, Lando Norris, sehr gute Leistung, 8 Punkte. Er war jetzt ohne Glanzlichter unterwegs dieses Mal in Monaco, aber hat sehr, sehr solide und souverän abgeliefert. Die Abstände waren minimal. Unter anderen Umständen hätte auch er einfach Zweiter werden können und Oscar Piastri eben Vierter. Das Pendel hat diesmal halt so ausgeschlagen, geht aber beides sehr in Ordnung und McLaren ist generell im Aufwind. Ich rechne fest damit, dass wir in den nächsten Rennen da weiter einen schönen Dreikampf erleben und freue mich schon mega drauf. Genau wie auf deine Bewertung der Ferrari-Piloten, zu denen wir jetzt kommen.
Die gehören natürlich jetzt auch immer einen guten 3- bzw. 6-Kampf dazu, wenn alle zwei Fahrer der jeweiligen 3 Top-Teams ihren Job gut machen. Und Leclerc hat die Pole Position ergattert und ist dann souverän mit einem Start-Zielsieg dann auf die Spitze des Podiums dann gefahren. Carlos Sainz hat es auch gut gemacht, ist aber sowohl im Quali als auch im Rennen Dritter geworden. Und dementsprechend gebe ich beiden sehr gute Wertungen. Charles Leclerc kriegt natürlich 10 von 10. Was am Heim Grand Prix, endlich hat er es geschafft. Freue mich mega für ihn, habe schon vor dem Grand Prix gesagt, also dem würde ich es wirklich gönnen. Es hat alles gut ausgeschaut und dieses Mal hat er es nach Hause gefahren. Also, da kann man sich nur freuen. Carlos Sainz ist aber auch jetzt zum wiederholten Mal am Wochenende insgesamt schlechter unterwegs als sein Teamkollege und dieses anfängliche Formhoch ist so ein bisschen verflackert, aber er ist immer noch auf sehr hohem Niveau. Also, den darf man nicht abschreiben. Ich bin sehr gespannt, wie es in Montreal weitergeht, in Kanada in 2 Wochen. Und jetzt fehlt mir natürlich noch deine Bewertung.
Meine Bewertung kannst du einfach 1:1 kopieren von deiner. Auch ich gebe dem Charles Leclerc natürlich 10 Punkte, wohlverdient. Und Carlos Sainz kriegt von mir ebenfalls 8 Punkte diesmal. Leclerc hat vom ersten Training an einfach mehr oder weniger das Ding dominiert, auch wenn er nicht überall immer Erster war. Aber Reifen bereinigt, Sprit bereinigt und so haben die Experten schon alle gecheckt, so alles klar. Der ist hier ganz klarer Favorit und dieser Rolle ist er gerecht geworden, das ganze Wochenende über. Wie gesagt, er hat sich keinen Fehler erlaubt, auch mit den ganzen Emotionen, er hat das selber gemeint, die letzten 2-3 Runden fuhr er da mit ja, ein bisschen eingeschränkter Sicht, ob der ein oder anderen Träne, die er da im Auge schon hatte. Trotzdem hat er es super, super souverän über die Runden gebracht und ja, wohlverdient. Geilste Szene übrigens, wir haben es bei den Highlights gar nicht erwähnt, glaube ich. Natürlich der obligatorische Sprung ins Hafenbecken und er hat aber erstmal in Fred Vasseur reingeschubst, ja, und ist dann selber hinterher gesprungen. Also die zwei sind auch, das passt einfach sehr gut zusammen, ja. Fred Vasseur macht auch einfach jeden Mist, ja, ohne Probleme mit. Richtig, richtig geiler Typ, das hat Spaß gemacht und bin mir sicher, die haben richtig hart gefeiert, ja. Also die Andeutung hat Charles Leclerc schon auch im Cockpit gemacht, so bucht mal schön Tisch oder Tisch ist glaube ich schon gebucht. Geht rund. Zu Carlos Sainz ganz kurz, den bewerte ich im Prinzip genauso wie Lando Norris. Absolut souverän, immer vorne dabei, ganz, ganz feine Nuancen haben da entschieden, dass das Pendel einfach an diesem Wochenende in Richtung des Teamkollegen ausgeschlagen hat. Aber das kann am nächsten Wochenende schon wieder ganz anders aussehen. Ich glaube, der Carlos Sainz hat auch noch, ganz ähnlich wie bei Fernando Alonso, aber natürlich nicht so schlimm, noch ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten. Seitdem der Ferrari jetzt das neue Upgrade hat, kommt Carlos Sainz noch nicht so ganz recht klar mit dem Auto. Denk aber, das wird sich auf jeden Fall im Lauf der nächsten Rennen ein bisschen ja, verbessern. Er wird sich da steigern können und das wünsche ich sowohl ihm als auch natürlich Fernando Alonso. Vor allem, weil ja das übernächste Rennen in Spanien ist, wo die beiden dann hoffentlich ja, auf jeden Fall auf dem Höhepunkt ihrer Form sind. Mal gucken. Aber wollen wir mal nicht zu weit nach vorne springen. Wir springen als letztes noch zu den Red Bull-Piloten. Und ich glaube, da geht die Schere dann doch noch mal ein bisschen auseinander, Sebastian, ja, oder?
Und das, obwohl Max Verstappen dieses Mal keine 10, keine 9 und auch keine 8 Punkte von mir bekommt. Der kriegt nur 7 Punkte, denn er ist ja nur Sechster und Sechster im Rennen und in der Quali geworden. Perez ist dann ganze 10 Plätze hinter ihm in der Quali also ins Ziel gekommen sozusagen mit Platz 16 und dann recht früh ausgeschieden im Rennen. Also Max Verstappen, warum ist er in der Quali nur Sechster geworden? Also man muss fairerweise sagen, es war nicht viel, was gefehlt hat. Ja, wenn man mal die Zeiten von Q3 anschaut, da waren im Endeffekt zwischen Platz 1, na gut, also Charles Leclerc muss man da ein bisschen rausnehmen, aber Max Verstappen hätte auch, wenn er nur ein paar Hundertstel schneller gewesen wäre, hätte das Auto auch auf Platz 2 stellen können. Ja, also selbst Platz 3, Platz 2 wären realistisch gewesen, vielleicht mit ein bisschen mehr Glück. Platz 1 war eine galaktische Zeit, die Charles Leclerc da in den Asphalt gebrannt hat. Aber ja, man sieht halt, also Verstappen hat so ein bisschen die Wand berührt in Q3. Das hat aber nicht da unbedingt nur damit zu tun, dass er da vielleicht nicht den besten Tag erwischt hat, sondern auch, weil dass er das Auto halt extrem am Limit fahren muss. Wir haben es ja, schon besprochen, der Red Bull hat auf manchen Strecken tatsächlich inzwischen deutliche Schwächen, die er aufweist, da die Konkurrenz so nah rangekommen ist und da muss jetzt Verstappen sich schon ziemlich strecken. Und auch ein Verstappen oder ein Lewis Hamilton unter viel Druck, die machen oder auch in Alonso jetzt ganz neulich auch, hat man es ja immer wieder gut gesehen. Auch diese Füchse, die machen immer mal wieder Fehler und das war halt jetzt einfach mal ein Wochenende, wo er nicht so gut unterwegs war. Aber halt lang nicht so schlecht wie Perez, der ist ja dann nur 16. geworden und das ist einfach inakzeptabel in dem Auto. Das kann nicht sein. Also da muss er zumindest mal ins Q3 kommen und am ganz schlechten Tag vielleicht Q2 irgendwie gut abschließen. Aber ja, also das darf eigentlich nicht sein und deswegen, wie gesagt, kriegt er nur 2 Punkte von mir.
Ja, ich sehe es ähnlich. Ich gebe auch Verstappen 7 Punkte, so wie du. Den Checo Perez gebe ich gnädige 3 Punkte. Aber ja, warum, wieso, weshalb? Bin mir ziemlich sicher, dass der Perez überhaupt nur diesen Schlamassel natürlich in der ersten Runde da geraten ist, weil er so weit hinten war. Klar. Er hat sich unverständlicherweise wieder so weit hinten qualifiziert. Er war ja beim letzten Rennen in Imola schon im Q2 draußen. Da war er nur 11. Wir hatten damals gehofft, es war so ein einmaliger Lapsus und er findet seine Form wieder. Gerade in Monaco, ja, er ist ja bekannt gewesen eine ganze Zeit lang dafür, dass er auf Straßenkursen sehr gut unterwegs ist. Ich glaube, mittlerweile kann man das wirklich nicht mehr sagen. Es gab jetzt schon einige Straßenkurse oder Rennen auf Straßenkursen, wo er wirklich unter aller Kanone performt hat. So leider auch im wichtigsten Qualifying der Saison. Die 3 Punkte kriegt er von mir trotzdem, weil das Auto ja wirklich sackschwer zu fahren war. Das hat dann eben auch sein Teamkollege Max Verstappen bewiesen. Wenn ein Verstappen das Ding nur auf 6 qualifiziert kriegt, dann ja, wisst ihr Bescheid. Und wie du ganz richtig gesagt hast, hat Verstappen auch einen kleinen Fehler drin gehabt im Quali. Er hat da die Mauer berührt und ja, klar, er hat versucht, mehr rauszuholen, als im Auto drin ist. Das haben wir in den letzten ein, zwei Jahren übrigens ja auch von den Ferrari-Piloten immer wieder gesehen. Der Ferrari war schnell, aber er war einfach unheimlich spitz und unruhig im Grenzbereich. Deswegen sind Charles Leclerc da immer wieder Fehler unterlaufen. Auch Carlos Sainz hat ein paar Mal schier unerklärliche Bugs drin gehabt in seinen Rennen oder Quali-Runden hier und da. So ähnlich geht es jetzt Verstappen. Also er spürt halt den Atem der Verfolger und muss da mal richtig auf die Tube drücken, muss wirklich ans Limit vom Auto und an sein Limit gehen und dann passieren Fehler. Und genau das hat ja Fred Vasseur auch schon vor langer, langer Zeit prophezeit. Das ist ja so eine alte Binsenweisheit, nicht nur in der Formel 1. Wenn man jemanden unter Druck setzt, dann machen die auch ihre Fehler und ja, Monaco war auf jeden Fall der Beweis dafür. Wie gesagt, Verstappen 7 Punkte für diese, ja, für seine Verhältnisse mäßige Leistung und ja, Sergio Perez kriegt gnädigerweise 3 Punkte von mir, weil er wirklich ein sau, sau schwer zu beherrschendes Auto hatte an diesem Wochenende. Deswegen drücke ich da mal ein Auge zu, aber es muss eigentlich jetzt bergauf gehen für ihn, sonst wird es wieder eng. Auch bei ihm könnten wir jetzt natürlich die Vertragsdiskussion aufmachen, aber ich glaube, das heben wir uns auf für einen
extra
Newsflash Special. Oder ein kleines Special, oder?
Genau, aber Special wird es bestimmt auch noch in dem Rest der Saison, weil so langsam deutet sich das an, was ich letzte Saison prophezeit habe. Es könnte wirklich die spannendste Saison seit Jahren werden. Vom Klatsch und Tratsch Faktor ist es ja schon lange mit Horn-Affäre und so weiter und so fort. Der ist schon vor der Saison angefangen, als Hamilton gesagt hat, er geht 2025 zu Ferrari. Und die Silly Season ist ja noch gar nicht so richtig explodiert. Also Hülkenberg hat für nächstes Jahr schon unterschrieben und so weiter und so fort. Aber so Schwergewichte wie Verstappen, da ist man sich auch noch nicht sicher, ob der vielleicht nicht zu Mercedes, Aston Martin oder was der Geier wohin geht. Und Renew hat es ja auch noch nicht bestätigt. Also das heißt ja Ferrari angeblich, haben die ein oder anderen schon geschrieben, aber da passiert wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel, aber eben jetzt auch durch diesen Mehrkampf an der Spitze. Und wenn Verstappen mehr solche Rennen vielleicht hat, dann kann es schon sehr bald heißen, dass Charles Leclerc ihm ganz nahe kommt. Der ist nämlich gar nicht mehr so weit weg. Und auch Lando Norris und Carlos Sainz, die lauern. Das könnte also so im letzten Viertel der Saison, im letzten Fünftel auch nochmal vielleicht so 2021er Qualitäten haben, dann aber mit mehr als zwei Fahrern.
Bitte.
Das wäre natürlich cool. Zwei Wochen ist immer schlauer, da geht es dann in Montreal weiter bei dem großen Preis in Kanada. Und dann sagt uns doch mal, was ihr glaubt. Also habt ihr den Grand Prix, schreibt es uns in den YouTube-Kommentare, habt ihr den langweilig gefunden oder nicht? Und was erwartet ihr euch denn jetzt für den Rest der Saison? War das ein guter Indikator, wie es weitergeht, oder war das ein Ausreißer? Schreibt es in die Kommentare. Wir versuchen, alles zu beantworten und mit euch zu diskutieren und freuen uns da natürlich immer schon wahnsinnig drauf. Und Dave, dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, oder?
So ist es. Ich freue mich wahnsinnig auf das nächste Rennen. Ich denke aber, wir hören uns in der einen oder anderen Special-Folge. Du bist jetzt wieder aus dem Urlaub da. Wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen Leerlauf gehabt, weil der Sebastian, du warst ja gar nicht im Urlaub, du warst ja beruflich unterwegs, muss man sagen.
Ja, unterwegs in letzter Zeit, ja.
Und du warst gut eingespannt, auf jeden Fall. Ihr habt es bemerkt, wir haben es tatsächlich nicht geschafft, eine Vorschau-Episode zu Monaco zu machen. Schande über unser Haupt diesmal. Aber wir versprechen euch, wir werden das auf jeden Fall für Kanada machen und für wahrscheinlich alle anderen Rennen dieses Jahr auch. Klopf, klopf, klopf auf Holz. Und ja, vor Kanada haben wir vielleicht das ein oder andere Special für euch. Die Liste an Skripten ist auf jeden Fall lang. Mal gucken, was wir umgesetzt kriegen. Wir freuen uns drauf und bleibt uns gewogen. Verbreitet die frohe Kunde, wenn euch gefällt, was wir hier machen, auf jeden Fall. Ansonsten, mehr Formel 1 ist mehr gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.